Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer. Hallo. Sachsen und Thüringen haben gewählt. Brandenburg macht das noch an diesem Sonntag. Und rund um diese drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands haben wir einiges an Kritik und Anmerkungen geschickt bekommen und sogar das ein oder andere Lob, was die Berichterstattung angeht. Da blicken wir heute drauf. Und das mache ich gemeinsam mit Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin und Autorin des Buchs Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Mit August Modersohn, stellvertretender Büroleiter der Zeit im Osten, und mit Christoph Richter, Korrespondent des Deutschlandradios in Brandenburg. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
Hallo.
Wir haben so viele Zuschriften bekommen rund um die Landtagswahlen. Ich habe die mal ein bisschen sortiert und wir sprechen jetzt über die größten Fragen und Kritikpunkte. Und den Start macht da eine Mail von Herrn Tornow. Er kritisiert die Wortwahl in der Berichterstattung. Konkret hat er einen Beitrag im Deutschlandfunk als Beispiel genannt. Das finden wir so aber, würde ich sagen, in weiten Teilen der Berichterstattung wieder. Da sei von den Ostländern die Rede, von den nicht mehr ganz so neuen Ländern. Der Gegensatz Osten und Westen wird aufgemacht und er findet das, Zitat, nicht hilfreich, nicht neutral, zu ungenau, nicht objektiv, nicht ausgewogen, nicht fair, nicht wahrhaftig, nicht respektvoll, nicht würdevoll, nicht achtsam und diskriminierend. Herr Richter, Sie sind ja als Korrespondent für Brandenburg viel im Land unterwegs. Ist das eine Kritik, die Sie nachvollziehen können oder vielleicht auch selber mal hören?
Ich kann die total nachvollziehen und ich würde die sogar unterstützen, weil dieses Wort von den Ostwahlen finde ich schon ziemlich ungewöhnlich und irritierend. Wir reden ja auch nicht von den Westwahlen, wenn NRW und Niedersachsen wählt oder wenn in Bayern und Baden-Württemberg gewählt wird, reden wir auch nicht von den Südwahlen. Das ist ein Label, was irgendwie wahnsinnig gut funktioniert und man muss ja auch sagen, da hat der Hörer auch vollkommen recht. Potsdam, wo ich jetzt ja hier sitze, ist ja auch nicht Jena und schon gar nicht Bautzen und anders. Andersrum, so ist es eben auch in den westlichen Bundesländern so. Also wir würden ja auch nicht Paderborn und Fulda oder Stuttgart miteinander in einem Atemzug nennen. Also wir labeln da schon den Osten schon so als sowas ganz Exotisches und berichten dann anekdotisch dann über diese Länder. Und das ist schon problematisch, finde ich schon.
Ist das was, was Ihnen auch mal gespiegelt wird, wenn Sie unterwegs sind und dann auch mal mit... Ja, mit Menschen sprechen?
Nee, von den Menschen selbst nicht. Es fällt mir nur auf, wenn man die Berichterstattung hört, ne? Und wir sind jetzt 34 Jahre nach der Wiedervereinigung und hat dann doch sowas, als ob Ethnologen in der Südsee unterwegs sind, also um fremde Kulturen zu studieren, wenn es dann heißt, oh, die Wahlen im Osten. Und ich finde, das geht nicht. Und so kommen wir auch nicht weiter, weil das bei den Menschen dann, wenn man sie wahrscheinlich darauf ansprechen würde, also ich selbst wurde darauf nicht angesprochen, aber wenn man sie darauf ansprechen würde, würde man schon sagen, geht überhaupt nicht. Und es würde auch wahrscheinlich so vielleicht auch ein Ost-West-Konflikt, wenn es überhaupt gibt, aber auch so eine Ost-West-Spaltung, würde die vielleicht sogar noch vertiefen. Es ist also sozusagen kein empathischer Begriff.
In einer Mail habe ich auch gelesen, vom Westen aus blickt man wie das Kaninchen auf die Schlange Richtung Osten vor den Wahlen.
Das, fand ich das auch, ist eben dieser ethnologische Blick. Ne?
Ja,
dieser,
genau.
Es wird so exotisiert, der Osten wird so exotisiert, als ob er was ganz Besonderes ist. Und er hat natürlich seine Eigenarten, wie aber auch Hamburg seine Eigenarten hat. Und man macht es dann eben, es knallt dann eben auch schön. Also ich erinnere nur mal an diesen Titel vom Spiel, als der mal geschrieben hat, sozusagen, so ist er, der Ossi. Da geht es dann, kann man noch sagen, FKK, Datsche und Soljanka. Also das ist schon ziemlich simpel. Da muss mehr Differenzierung rein, meines Erachtens.
Herr Modersohn, Sie arbeiten jetzt für die Zeit im Osten. Fühlen Sie sich angesprochen von so einer Kritik, weil es ja auch so einen Gegensatz aufmacht? Auch wenn das Projekt natürlich komplett anders gemeint ist.
Ja, genau. Ich glaube auch, also ich fühle mich nicht direkt gemeint mit der Kritik. Ich verstehe diesen Kritikpunkt auch sehr genau, weil ich auch immer sehr für Differenzierung plädiere. Also ich sage auch immer, Sachsen und Thüringen haben gewählt und jetzt steht die Wahl in Brandenburg bevor. Das ist etwas, was finde ich ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, dass es Dinge gibt, die den Osten und den Westen, wenn man so will, schon noch, auch noch trennen. Es gibt ja viele Statistiken, die dann doch zeigen, dass es kein Hirngespinst ist, sondern dass es halt tatsächlich noch auf irgendwelchen Statistiken Deutschlandkarten gibt, wo man dann die ehemalige Grenze immer noch sehr deutlich sieht, sei es beim Vermögen Vermögen, sei es beim Erbe oder bei sonstigen Faktoren, die wirklich messbar sind. Ich verstehe aber den Kritikpunkt absolut und habe auch immer versucht, das zu vermeiden, von den Ostwahlen zu sprechen. Ich fand in der Zuschrift einen Aspekt noch interessant, nämlich, dass die Rede offenbar war von den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern. Den Ausdruck fand ich ja doch ganz lustig, weil ich zum Beispiel auch die neuen Bundesländer, das kann ich auch nicht mehr hören, weil ich, vielleicht kurzer Disclaimer noch, ich bin 1994 geboren, mich bezeichnen manche Leute auch noch als jung und das finde ich auch gut, wenn man mich als jung bezeichnet, aber ich finde diesen Unterschied zwischen neuen und alten Bundesländern, da ist man eigentlich so fast ein bisschen drüber hinweg und man könnte das ja auch lesen, dieses die nicht mehr ganz so neuen Bundesländer, dass das so ein bisschen ironisch auch gemeint ist, so würde ich das sehen, aber mich freut, dass das auch jetzt offen kritisiert wird, auch die Berichterstattung und ich habe schon den Eindruck, dass sich ein bisschen was verbessert hat in den letzten Jahren in der Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer.
Frau Reuschenbach, wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie auf die Berichterstattung schauen? Hat sich was verbessert?
Ja, ich kann es mir jetzt ein bisschen einfach machen und kann sozusagen ja anschließen an meine beiden Vorredner. Und damit es hier spannend bleibt, gehe ich vielleicht doch noch ein bisschen Widerspruch mit in die Runde. Zumindest würde ich darauf hinweisen wollen, dass ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das immer sozusagen unter das zu subsumieren wäre, was in der Mail des Hörers genannt wird. Ich teile die Kritik. Ich glaube aber ganz häufig entstehen solche Sprachbilder auch aus so einem Bedürfnis, Dinge zusammenfassen zu wollen. Und dann sind es eben sozusagen drei Bundesländer in Ostdeutschland. Und dann finde ich zum Beispiel die Beschreibung zu sagen, es sind Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern, nicht so problematisch. Ich würde mich viel eher an dem reiben, was Herr Modersohn gerade sagte, diesem Begriff der neuen Bundesländer, der ja auch politisch immer noch Verwendung findet und zwar gerade auch bei westdeutschen Politikerinnen und Politikern. Das befremdet mich absolut. 34 Jahre haben wir ja gerade schon gehört nach der Einheit. Und ich würde noch einen anderen Gedanken mit reinnehmen, der jetzt nicht nur auf die Sprache der Berichterstattung schaut. Ich glaube, da ist vieles sensibler, besser geworden und das zeigt sich auch daran, dass die Kritik überhaupt erst geäußert wird. Was mir nicht gefällt oder worüber ich mich so ein bisschen ja wundere, vielleicht auch ärgere, ich habe das versucht zu benennen in den letzten Wochen mit einem Gefühl von einem Zoobesuch, dass dann so alle 5 Jahre wirklich, also auch jeder mal dahin fährt in diesen, in Anführungszeichen, Osten und dann jetzt diese ganzen Reportagen loslaufen im Sinne von, was ist denn da los, was stimmt denn da alles nicht und das hat für mich so einen Zoobesuchscharakter und wenn der Besuchstag vorbei ist, dann jetzt sehr zugespitzt und pointiert formuliert, dann interessiert es aber auch wieder 5 Jahre kaum jemanden. Dabei wäre es natürlich gerade auch aus einer westdeutschen Sicht, wir sprechen ja sicherlich noch über die AfD-Erfolge und wo unterscheiden und wo sind Ost und West einander ähnlich, dass man da eben gerade vielleicht auch hätte sagen können, es ist vielmehr wichtig, dass wir dauerhaft in der Berichterstattung an diesen Themen dranbleiben und nicht im Grunde so zum Wahltag hin dann alle mal wieder vorbeifahren und dann war es das aber auch wieder.
Ich finde den Begriff mit dem Zoobesuch so schlimm und schön zugleich, weil auch weil man ja zum Teil vom Safari-Journalismus auch gesprochen hat, den es so in den 90er Jahren gegeben hat, den habe ich persönlich eben nicht erlebt, aber ich lese es manchmal dann in alten Artikeln und das ist schon was mir auch aufgefallen ist und was mir auch in den 10er Jahren noch aufgefallen ist und auch meinetwegen noch in den letzten Jahren, aber ich habe schon den Eindruck und das wollte ich nur noch mal verstärken, dass das schon noch angekommen ist. Ich war jetzt im Wahlkampf in Sachsen und Thüringen oft irgendwelchen Journalisten aus Westdeutschland begegnet, die seit langer Zeit dann das erste Mal wieder oder sich überhaupt richtig mit der sächsischen und thüringischen Politik auseinandergesetzt haben. Und da habe ich schon immer auch so eine selbstkritische und empathische Art und Weise mitbekommen, dass ich schon glaube, da sind wir einen kleinen Schritt zumindest weitergekommen. Aber vielleicht trüben Sie auch meine Hoffnung jetzt, Herr Richter.
Naja, wir sind ein Stück weitergekommen, ein kleines Stück. Also Klaus Offer hat ja mal von der Ethnifizierung der Ostdeutschen gesprochen. Und wir können jetzt auch mal noch mal ganz kritisch mal reinschauen, wo sozusagen auch die Redaktionsleitungen sitzen und wer diese Redaktionsleitungen sind und wo sie sozialisiert sind. Und sie sind eben meistens dann auch im Westen sozialisiert. Das sage ich jetzt mal auch als Disclaimer. Ich bin Ostdeutscher und zwar vor dem Mauerfall, lange vor dem Mauerfall geboren, also 65. Und das finde ich dann schon problematisch, weil sich dann eben viele Ostdeutsche auch dann in den Medien irgendwie nicht repräsentiert sehen und sich ja dann auch in so einen alternativen Informationsblasen dann abschotten, weil sie sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet ja sowieso nur aus so einer urbanen, großstädtischen Welt, sie erkennt unsere Welt überhaupt nicht. Und da haben auch die Medien sicherlich gelernt in letzter Zeit, finde ich es schon wichtig, dass permanent Korrespondentinnen und Korrespondenten der großen Tageszeitung beispielsweise, der FAZ, der Süddeutschen, dass die da vor Ort sind. Also wir haben ja vom Deutschlandradio in jedem Bundesland Leute sitzen. Also wir haben richtig Korrespondenten da, die immer da sind. Und ich finde es auch nicht unwichtig, dass da auch Ostdeutsche drunter sind. Also in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Kolleginnen, die auch einen ostdeutschen Hintergrund haben, wie ich auch. Und da finde ich das schon wichtig, dass man gerade in den Redaktionsleitungen, dass da auch mehr Diversität, wenn man so sagen möchte, dass die da auch reinkommt.
Ist ja generell auch ein Vorwurf jetzt nicht nur dem Öffentlich-Rechtlichen gegenüber, sondern der gesamten Medienlandschaft, den großen Verlagen gegenüber ja auch. Wir können auch direkt auf das Alternativmedien die Problematik kommen, weil wenn wir zum Beispiel auf die Abozahlen von Zeitungen gucken, von großen bundesweiten Zeitungen, die sind im Osten deutlich weniger vertreten als im Westen Deutschlands. Da sieht man diese Teilung ja dann schon, ne?
Ja, und ich würde gern statistisch jetzt auch mal einhaken an der Stelle, weil Herr Modersohn hat ja eben diese Karten beschrieben, bei denen dann doch die alte Grenze zwischen Ost und West wieder sichtbar ist. Die gibt es meines Erachtens zum Beispiel bei den Abonnements für Zeitungszahlen so gesehen nicht. Und zwar deshalb, weil eben die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten auch in Westdeutschland ja stark rückläufig ist. Sie hat nur bei einer höheren Zahl angefangen. Ja, also das muss man, glaube ich, schon in Relation zueinander sehen. Und dass wir zum Beispiel ein Kaputtsparen des Lokaljournalismus erleben, dass unglaublich viele Redaktionen, da sind Sie alle ja viel besser informiert als ich, zusammengelegt und zentralisiert wurden aus Kostengründen. Das ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern es ist ein gesamtdeutsches Phänomen und hat natürlich auch mit etwas zu tun, das Ost wie West gleichermaßen berührt, nämlich mit der medialen Entwicklung unserer Gesellschaft, ja, also mit sozialen Netzwerken, mit zunehmender Digitalisierung. Das ist kein Phänomen, das sich auf einen Teil des Landes beschränken würde. Was aber sicherlich ein Punkt ist an der Stelle, den mich schon für die gesamte Runde mal an der Stelle einwerfen will, ist eben, dass wir schon zeigen können, wir, die Politikwissenschaft, aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie, dass in bestimmten Bereichen wir in Ostdeutschland nach wie vor, wenn auch mit angleichender Tendenz, geringere Vertrauenswerte haben. Und zu diesen sozusagen Institutionen, die geringeres Vertrauen genießen, zählen nicht nur Parteien und Institutionen der Demokratie als solches, sondern natürlich zum Beispiel auch Medien. Ja, also ein niedrigeres Medienvertrauen lockt natürlich in einer aktuellen Situation, wie wir sie medial erleben, jetzt auch nicht noch den neuen Abonnenten hinterm Ofen vor, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Also ich glaube, da lohnt sich schon der gesamtdeutsche Blick und keine Ostalgisierung dieses Phänomens.
Und es lädt natürlich auch ein, wenn ich jetzt kein Zeitungsabo seit 30 Jahren habe und das vielleicht, wie es im Westen Deutschlands auch oft ist, einfach nur aus Gewohnheit noch, dass ich mich dann umschaue, ne, nach anderen alternativen Medien, bei denen ich mich eher heimisch fühle.
Die Ostdeutschen lesen ja schon Zeitungen und gerade, weil es ein älteres Publikum ist, also die vertrauen ja noch ihrer Lokalzeitung, aber das Thema ist ja die überregionalen Zeitungen, Frau Reuschenbach, ja? Also da
genau,
hat die Otto Brenner
Stiftung
ja
auch gesprochen eben, ne?
Ja, 2,5% ihrer Gesamtauflage verkauft die Süddeutsche in den neuen Bundesländern. Ähnlich sieht es bei der FAZ und beim Spiegel aus. Also,
haben Sie jetzt neue Bundesländer gesagt, Herr Richter?
Nee, Ostdeutschland habe ich gesagt. Das wollte ich auch nicht sagen.
Gestatten Sie mir diesen kleinen, fiesen Zwischenruf. Aber ich finde, das ist der wunde Punkt. Man muss natürlich immer auch bei sich selbst anfangen. Und wir sind da alle Lernende, ne? Und alle aufgefordert zu dieser Reflexion und wie schnell man eben dann doch mal über den Osten oder die neuen Länder gesprochen hat. Selbst wenn man, ich meine, Sie sind Ostdeutscher, ne? Ich finde, das berührt nochmal die erste Frage von eben auch in der Idee von, wir müssen nicht sofort jeden abkanzeln, der es mal falsch macht, sondern das Entscheidende muss sein, dass es mehr Sensibilität und mehr Reflexion darüber gibt, was das halt auch mit Menschen macht, wenn in der Art und Weise gesprochen wird. Ne?
Klar, es gibt ja auch eine Sprachökonomie. Also man kann ja dann auch irgendwann mal übergehen, auch mal zu sagen Ostdeutschland. Also man sagt ja auch Westdeutschland. Also das ist ja schon vollkommen okay. Mhm. Aber Sie wissen schon, es geht ja um die generelle Vereinfachung des Labels Osten. Deswegen, also klar, das ist mir auch das Wort neue Länder rausgerutscht.
Was auch immer wieder durchklingt in vielen Mails, die wir bekommen haben, Medien zeichnen ein zu düsteres Bild über die ostdeutschen Bundesländer und über die Menschen dort.
In den Nachrichten wird über den Osten Deutschlands oftmals in Zusammenhang mit Armut, abgehängten Regionen oder Rechtsextremismus berichtet.
Immer dann, wenn im Osten was sehr Schreckliches, Negatives, Unangenehmes passiert, dann wird über uns sehr intensiv berichtet.
Für Kritik sorgen auch immer mal wieder die Cover großer Magazine. Jammertal Ost, Sachsen, wenn Rechte nach der Macht greifen. So ist er, der Ossi. Sachsen, ein Trauerspiel.
Der aktuellste politische Stimmungstest kommt aus Thüringen. Ostdeutsche fühlen sich demnach abgehängt und benachteiligt. Sie trauen weder dem Staat noch seinen Institutionen. Aus ihrer Sicht hilft da nur noch der Widerstand. Enttäuschung, Wut und Zukunftsangst. Ostdeutsche hadern mit dem Staat.
Da haben wir unter anderem gehört den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow. Schauen Medien zu sehr auf das, was schlecht läuft und vergessen dabei eine positive, konstruktive Perspektive?
Ich finde, dass Herr Ramelow da schon einen Punkt hat, dass wenn er sagt, die Medien oder wir Journalisten, um uns gleich mit reinzunehmen in die Kritik auch, interessieren sich immer für die Phasen, wenn es irgendwie besonders kriselt. Und ja, da ist schon was dran. Ich meine, Pegida hat dann irgendwie, damit ging es ja vielleicht los, vor 10 Jahren jetzt, ein Rieseninteresse hervorgerufen. Ich habe damals in Dresden gelebt, bin aus West-Berlin, wo ich aufgewachsen bin, nach Dresden gezogen, kam da an, quasi zeitgleich mit Pegida und war dann extrem überrascht davon, was für ein Medienrummel da jeden Montag über die Straßen gelaufen ist. Gleichzeitig kann man ja aber auch sagen, das war dann halt der Startschuss für eine Berichterstattung, die sich dann doch mit der Region nochmal anders auseinandersetzt und dann irgendwann sich auch weiterentwickelt hat. Das ist jetzt mein Gefühl. Also ich finde, ist von Politikern, um das nochmal gleich Herrn Ramelow, ohne dass er darauf reagieren kann, entgegenzuhalten, wenn Politiker sagen, die Medien sind schuld, dann hat das immer einen schalen Beigeschmack. Aber trotzdem, finde ich, kann man diese Kritik schon annehmen. Und ich finde es auch wichtig, dass man, das wird mir auch oft von den Lesern und Leserinnen gespiegelt, dass sie sagen schon auch, nicht schon wieder jetzt hier über die AfD und nicht schon wieder hier Jammertal, Sachsen oder sowas, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn die Leute in Sachsen sagen, warum soll ich mir diese Zeitung kaufen, wenn da vorne auf dem Titel steht, so ist er, der Ossi. Da verstehe ich dann schon auch, weshalb man vielleicht nicht zu diesem Magazin greift, muss ich auch nochmal sagen.
Ich finde aber, das ist auch ein schmaler Grat, weil das, was in der Collage ja auch zu hören war an Aspekten, also im Sinne von strukturschwache Regionen, Überalterung, vor allen Dingen viel Abwanderung, das sind ja Themen, die tatsächlich auf der politischen Ebene auch total relevant sind für Teile von Ostdeutschland und die wir, also ob jetzt aus der wirtschaftlichen Seite oder auch gesellschaftlich, ja durchaus auch diskutieren, weil es sozusagen eine Spurensuche gibt zu ergründen, woher zum Beispiel die Zustimmung für populistische Parteien herrührt. Und da sehen wir, da zeigen auch die Forschung, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt. Ja, gerade das Thema Abwanderung ist ein, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern rechtspopulistischen Parteien starken Zulauf bringt. Und ich würde schon denken, dass eigentlich ja der Wunsch besteht, dass, und zwar egal ob Ost, West, Nord oder Süd, dass solche Themen, die die Menschen ja auch beschäftigen, bewegen, womit Leerstand, schlechtere Infrastruktur, schlechtere Versorgungssituationen verbunden sind, einerseits adressiert werden müssen. Aber andererseits darf dabei natürlich nicht hinten runterfallen, wenn wir jetzt zum Beispiel an den letzten OECD-Bildungsbericht denken, Sachsen ganz vorne im Bereich Bildung, erneuerbare Energien, die in Ostdeutschland produziert werden, dass es eben auch gute Nachrichten gibt. Und ich finde, es ist eben eine Frage der Tonalitäten. Also wie spricht man denn über das, was da Sorge bereitet, was vielleicht nicht gut läuft? Und diese Zuschreibungsprozesse von Dunkeldeutschland und Co., die sind natürlich total geeignet, nicht nur die Leute vom Kauf der Zeitung abzuhalten, auch wenn ich verstehe, dass sie natürlich die Zeitung verkaufen wollen, sondern sie sind natürlich vor allem geeignet, im Grunde auch zynische Bilder und womöglich eben antidemokratische Einstellungen mindestens sozusagen zu befeuern.
Wenn ich dann noch ein Beispiel bringen kann, also wir haben so eine Reportagestrecke am Samstag immer, das heißt Wochenendjournal. Es geht über eine Stunde und da werden verschiedene Reportagen zu einem Thema immer abgebildet. Und da habe ich mal eine Sendung gemacht, die hieß Neue Heimat Brandenburg. Also da ging es sozusagen um Menschen, die was machten in diesem Land, die da hingezogen sind und was umgesetzt haben. Und ich habe auch gezeigt, was funktioniert. Man hat ja manchmal den Eindruck, es funktioniert gar nichts mehr. Wenn man sozusagen sich in der Medienlandschaft umguckt, dann kann man ja fast in Panik geraten. Wenn man die Medien hört, also ich sag's mal, die Medien gibt's ja nicht, aber wenn man so die Zeitung aufschlägt und das Fernsehen anmacht und Radio hört, dass man denkt, okay, das Weltende naht. Dabei ist es ja gar nicht so. Wenn man dann rausgeht zum Nachbar, mit dem sich unterhält, erfährt man was ganz anderes. Und wenn man dann, da habe ich dann eben sozusagen über ein Ehepaar berichtet, was eine Schule gegründet hat. Die kamen übrigens auch aus Dresden und sie kamen aus Schwaben, haben da eine freie Schule gegründet. Oder es gibt eine Initiative, wo man versucht, den Verkehr in einer Kleinstadt wie Angermünde auf den Weg zu stellen mit so einer Art Bänken, wo man trampen kann sozusagen. Man setzt sich da hin, kann so ein Schild ausklappen und wenn jemand vorbeikommt, dann hält der an und nimmt einen mit. Also es gibt eben Dinge, die funktionieren und da kam eine Welle von Hörermeldungen, das hat mich echt erstaunt, die gesagt haben, wow, endlich mal was Tolles. Es kamen nicht die Hörermeldungen aus Brandenburg, sondern bundesweit. Die kamen aus Stuttgart, die kamen aus Bayern, die kamen aus Hamburg. Die haben gesagt, toll, dass ihr auch mal darüber berichtet, was funktioniert. Also ich bin kein Freund dieses Constructive Journalism, wo man sagt, alles immer mit so einer Lösungsperspektive auch eines Themas anzubieten. Das ist nicht meins. Aber ich fand es schon interessant, dass die Menschen da wirklich mit einer Begeisterung draufgeschaut haben und sagen, okay, hier ist irgendwie nicht das Weltende, kommt hier nicht, sondern hier gibt es ganz viele Dinge, die zeigen, wie dieses Land funktioniert, dass wir auch eine funktionierende Zivilgesellschaft haben, die es sicherlich schwerer hat, in Brandenburg, um nicht in Osten zu sagen. Das hat mich schon sehr erstaunt. Und aber letztendlich, klar, haben Sie auch recht, Frau Reuschenbach, man muss darüber berichten, was ist. Und dazu ist man ja auch Journalist. Also ich muss natürlich über diese Dinge, über fehlende Lehrer berichten, klar. Aber es gibt eben aber auch die andere Seite, wenn es fehlende Lehrer gibt und kaputte Schulen, wenn dann aber auch mal ein anderes Beispiel bringt und sagt, okay, hier kommt ein Ehepaar ins Oderbruch und gründet eine Schule. Also das zeigt doch mal ein anderes Bild. Das heißt, es funktioniert irgendwie. Oder ist das jetzt zu positiv formuliert? Ich weiß es nicht.
Nee, ich finde gar nicht. Also ich habe gar nichts gesagt, weil ich da total Ihrer Meinung bin. Ich hätte noch ergänzen wollen, zum einen, dass Sie das ja also als Journalisten für Westdeutschland gar nicht anders machen würden. Also da würden Sie ja auch über die Probleme, die da sind, sprechen und im Idealfall trotzdem auch über Dinge, die gut laufen. Ich glaube, wir haben halt laufen oft Gefahr und damit will ich gar nicht, also ganz ausdrücklich Sie beide gar nicht vereinnahmen, sondern viele andere laufen Gefahr, dann trotzdem in der sozusagen Skandalisierung, Emotionalisierung der Überschriften, dem dann ein Bild zu geben, das eben doch wieder sehr stark sozusagen den braunen Osten oder irgendwas in diese Richtung adressiert. Und da sind die Sensibilitäten einfach sehr stark, gerade auch bei denen, die Sie gerade, Herr Richter, beschrieben haben, die ja trotz wirklich viel auch Gegenwindes und vieler Schwierigkeiten und Hürden versuchen, zivilgesellschaftliches Engagement eben in Ländern des Ostens zu leben und auch sich zu engagieren. Also ich glaube, auch da, die muss man genauso mit im Blick haben. Und was ich noch ergänzen würde, Sie hatten ja, Herr Wandhöfer, eben auch unser Buch erwähnt, Defekte Debatten. Da beschreiben wir auch einen Punkt, den ich gerne auch mit Ihnen nochmal mit in die Runde nehmen würde. Dass bei all dem, finde ich, diese, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, diese Ost-Debatte ganz häufig auch so eine Art Stellvertreterdebatte ist. Es ist eben einfacher, sich mal wieder auf so einer ideologischen Metaebene über Ost und West und wer, wen, wie, was, ne, wenn man an die Debatten um Dirk Oschmann denkt und sein Buch Der Westen, der den Osten irgendwie erfunden habe und so. Das ist fast, habe ich das Gefühl, eine bequeme Rückzugsfläche, anstatt die Debatten zu führen, die eben, Herr Modersohn, Sie haben es ja ganz zu Beginn gesagt, eigentlich dringend geführt werden müssten, nämlich Vermögensunterschiede, Abwanderung, Strukturschwäche, Einkommens-, Lohnangleichung. Also die Debatten, wo tatsächlich auch Politik zumindest in der Theorie in der Lage wäre, auch mit politischem Handeln zu reagieren. Das, finde ich, ist auch ein Problem, das mindestens vielleicht durch die Art und Weise der Berichterstattung gelegentlich eben auch verstärkt wird.
Ja, und wenn ich das nochmal vertiefen kann, den Punkt von Ihnen, Frau Reuschenbach, ich finde, vielleicht ist es so eine Art von Ablenkungsmanöver, das auf so eine Metaebene zu heben. Ich merke es aber auch sehr oft, dass es vielleicht auch eine Form von Ablenkungsmanöver ist, zum Beispiel über den dunklen Osten zu berichten, wenn damit dann ja gleich also die Stärke der AfD gemeint ist sozusagen. Das tun dann Leute zum Beispiel aus Baden-Württemberg vielleicht, wo ich dann mal zu Leuten gesagt habe, wisst ihr eigentlich, dass in Pforzheim die AfD auch stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen geworden ist im Sommer. Und dann sind die immer ganz überrascht. Und dann sagt man, naja, in Pforzheim sind sie die stärkste Kraft. Und dann ist das schon eine interessante Beobachtung, die eben auch im Gespräch, die ich selber halt mache, im Gespräch mit Westdeutschen oft, die sagen erst einmal, na, die AfD ist ein ostdeutsches Problem. Und dann, wenn du sagst, na, in Pforzheim sind die auch stärkste Kraft und in Hessen auch zweitstärkste, dann habe ich echt gehört, ich will es eigentlich gar nicht wiedergeben, aber ich muss es einmal nur zur Veranschaulichung. Und dann haben die gesagt, nein, in Pforzheim, da kann ich sagen, warum die AfD stärkste Kraft geworden ist, habe ich dann gehört. Da gibt es so viele Russlanddeutsche. Und da dachte ich so, interessant, erst sind es die Ostdeutschen, dann sind es die Russlanddeutschen. Aber wann fängt man denn mal an, sich selbst sozusagen mit diesem Problem auseinanderzusetzen? Und ja, ich meine, wir sehen, die AfD ist in den ostdeutschen Bundesländern durch die Bank weg stärker als im Westen. So in den Umfragen sieht man das jetzt bei den Wahlergebnissen auch. Aber man macht es sich manchmal ein bisschen einfach, wenn man dann über den dunklen Osten redet, weil kann man das alles darauf projizieren, überspitzt formuliert so. Ne? Das ist schon eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wenngleich ich trotzdem, ich bleibe dabei, die Hoffnung nicht aufgebe und das auch durch meine persönliche private Empirie der letzten Wochen bestätigt sehe, dass es da auch eine kritischere Selbstauseinandersetzung gibt, auch auf westdeutscher Seite, würde ich vielleicht nochmal betonen.
Jetzt sind wir schon bei der AfD, mittendrin in der Diskussion. Da haben wir wirklich auch viele Zuschriften zu bekommen zum Umgang mit der AfD und der Berichterstattung. In Thüringen, in Sachsen jeweils über 30% bekommen. Kritik gibt es daran, dass Medien zu voreingenommen wären gegenüber der AfD. Sie würden zu kritisch berichten, zu wenig mit AfD-Vertreterinnen und Vertretern sprechen. Herr Klemeyer schreibt uns in die Richtung zum Beispiel: Ich bitte herzlich darum, die in allen Nachrichten gebetsmühlenartig wiederholte Bezeichnung gesichert rechtsextrem im Zusammenhang mit der AfD aufzugeben. Wir Hörer wissen es allmählich. Frau Reuschenbach, Sie mal direkt als die Politikwissenschaftlerin gefragt.
Ja. Ja, das finde ich schwierig und damit löse ich jetzt wahrscheinlich die nächste Hörerpostwelle bei Ihnen aus. Aber ich komme dann gerne wieder, um drüber zu reden.
Immer gern.
Was ich tatsächlich auch schwierig finde, ist, wenn dieses Label der Faschist oder die rechtsextreme Partei oder die rechtsextremen Landesverbände im Grunde auf den Verfassungsschutz zurückgeführt werden, weil er ist eine politische Behörde, ne? Und dass das sozusagen gleich auch die nächsten Verschwörungserzählungen und Vorurteile und alles andere aufs Tableau ruft, das erscheint mir irgendwie auch wenig hilfreich für die Debatte. Wenn allerdings Gerichte, und dann sind wir eben bei den Institutionen der Demokratie, nämlich bei der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, das sozusagen in Urteilen entscheiden, wie es zum Beispiel bei Herrn Höcke ja der Fall ist, dann finde ich schon, dass Journalistinnen und Journalisten das nicht sozusagen weglassen sollten, im Sinne von ihn damit im Grunde auch gleichzustellen mit allen anderen Politikerinnen und Politikern, denen diese Situation eben nicht gegeben ist. Und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, es wird zu wenig mit AfD-Vertreterinnen und Vertretern gesprochen. Und dazu gibt es ja empirische Daten auch, die zeigen, wie häufig zum Beispiel auch auf der Bundesebene Vertreterinnen und Vertreter eingeladen werden in Talkshows von Maybrit Illner bis zu Markus Lanz und anderen oder zu Sandra Maischberger, also auch reichweitenstarke Formate. Wir haben Herrn Höcke erlebt beim MDR, jetzt als Spitzenkandidat natürlich auch in diesen Wahlarenen. Also das, glaube ich, trägt auch in der Überprüfung nicht. Und es schlägt auch meines Erachtens etwas oder hält etwas außen vor, dass es ja aus Reihen der AfD tatsächlich zwei Punkte gibt gegenüber zumindest vor allem öffentlich-rechtlichen Medien, die an der Stelle wichtig sind. Nämlich zum einen, dass sie eben kein Interesse daran haben, über diese Berichterstattung tatsächlich sozusagen für die eigenen Inhalte nicht nur also die zu erläutern, sondern sich dazu auch kritisch fragen zu lassen, sondern ich würde überspitzt sagen, im Grunde dienen sie alle ganz häufig wie Statisten für das, was stattfindet, weil die AfD ihre Hauptarbeit, Kommunikationsarbeit über eigene, andere Kanäle unternimmt. Und das Zweite ist, dass natürlich, wenn so dermaßen gegen öffentlich-rechtliche Medien gehetzt wird, wenn wirklich Bedrohungen auch stattfinden, wenn Klagen hier und da, also wirklich von Kindersendungen bis zur Tagesschau stattfinden, dann dürfen Medien sich natürlich auch fragen, wem sie welchen Raum geben. Aber ich glaube nicht, dass damit irgendwie verbunden wäre, dass die AfD nicht genügend vorkäme, sondern ich finde, das kann man tatsächlich in Zahlen auch gut widerlegen.
Also zum ersten Punkt, wir haben ein Sommerinterview und dann wird rausgeklippt und dann wird es bei Facebook, Instagram, TikTok und so weiter wieder gespielt. Das kurze Snippet, was man haben möchte, das meinen Sie, ne?
Genau, also das Sommerinterview findet statt, ne? Jemand ist eingeladen, das ist auch auf alle Kanäle sozusagen, ist der Zugriff möglich. Aber was die Partei damit macht, ist ja nicht zu sagen, da hat sich jemand jetzt mal in Gänze Frage und Antwort gestellt, sondern es gibt eigentlich aus meiner Sicht in den Reihen der AfD kaum Interesse daran, tatsächlich sich sozusagen diesem kritischen Blick der medialen Öffentlichkeit zu unterziehen, wie andere das vielleicht auch nicht immer gerne, aber doch in einem Sinne dieses vierten Gewaltgedankens tun im Vergleich zur AfD.
Nun sind ja auch Pressekonferenzen der AfD, also hier in Brandenburg, also in Potsdam, die Fraktionspressekonferenzen schon sehr speziell, muss man sagen. Also da wird man ja auch geradezu vorgeführt. Also das heißt, es werden dann Fragen auch kommentiert, dass Fragen eingeordnet werden. Es wird gesagt, dass man eine vollkommen falsche Frage stellt. Und im Hintergrund steht immer ein Kameramann der AfD, der sozusagen dann alles irgendwie dann am Ende in irgendwelche TikTok-Videos einbaut, um zu zeigen, wie richtig man argumentiert seitens der Partei und wie fadenscheinig doch wir als Journalisten, öffentlich-rechtliche Journalisten arbeiten. Also das ist dann doch schon problematisch. Und zum Zweiten, Sie hatten gesagt, Frau Reuschenbach, dass es mit dem Verfassungsschutz, dass der ja auch eine politische Behörde ist. Und aber ich finde es schon wichtig, den Menschen dann mitzuteilen, das ist ja keine andere Partei, also hier in Brandenburg zumindest, die im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, das schon zu sagen, dass es ein extremistischer Verdachtsfall ist. Also ich finde es schon zur Einordnung wichtig und ich möchte auch den Menschen dann auch vermitteln, sozusagen, er mag wahnsinnig nett aussehen und nett klingen, dieser Mann, aber letztendlich hat er ganz anderes im Sinn und ich kann ja nicht jedes Mal dann die Töne oder die Statements abspielen, die ich dann in den Landtagsdebatten höre. Oder jetzt wieder heute, wenn dann Hans-Christoph Berndt, der Spitzenkandidat der AfD, im Zuge dieser Grenzkontrollen, die heute eingeführt wurde, dann schreibt, wir sollen einfach Faeser und dem Rest der Ampel nicht glauben, die wollen unser Land weiter mit Migranten fluten.
Kurz an der Stelle erwähnt, wir zeichnen auf am Montag vor den Landtagswahlen in Brandenburg, also am 16. September, der Tag, an dem angekündigterweise die Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen starten.
Absolut. Ich würde auch, also die Frage des Hörers oder die Beschwerde sozusagen zielt ja auch eher darauf, dass es so immer so als Etikett mitgegeben wird. Und ich würde meine eigene Aussage vielleicht nochmal differenzieren wollen, weil ich bin völlig bei Ihnen. Sie haben absolut recht damit, dass diese Einordnung nötig ist. Ich glaube, was wir in diesen 11 Jahren, seitdem es die Partei gibt, zu häufig erlebt haben, ist, dass im Grunde sich auch Interviews tatsächlich mit einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten dann aber nahezu um nichts anderes drehen. Also dann wird, was weiß ich, Tino Chrupalla 6 Minuten lang dazu befragt, ob er glaubt, dass Björn Höcke ein Rechtsextremist ist. Und ich halte zum einen das journalistisch für wenig zielführend. Ich glaube auch, dass es in der Anhängerschaft zu nichts führt, womöglich nur zu noch mehr Abwehrreaktion. Und ich halte es auch für alle anderen für wenig informativ. Aber wir müssen, oder es wäre schön, glaube ich, wenn wir sozusagen nach 11 Jahren hinkämen, dass man in einerseits die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vorschlägen geht. Also was bedeutet das für Menschen mit niedrigen Einkommen, wenn man umsetzen würde, was die AfD fordert? Was bedeutet das für die europäische Wirtschaft und so weiter und so weiter? Und andererseits, und da ist Ihr Beispiel von heute ein Paradebeispiel für, sich eben auch zu fragen, wie funktioniert eigentlich Populismus? Also dass das im Grunde immer wieder dieselben Muster sind und dass es von dieser Erzählung, dass die da oben in Berlin und Brüssel korrupt sind, gegen die eigene Bevölkerung Politik machen, dass sozusagen bewusst Menschen ins Land holen, um die eigene Bevölkerung zu schädigen, ist ja ein zentrales Motiv, das wir übrigens nicht nur bei der AfD, sondern in ganz vielen anderen europäischen Ländern genauso sehen können. Sie können bis in die USA zu Donald Trump schauen. Und da, glaube ich, würde ich mir auch wünschen, dass wir mehr sensibilisieren, aber auch mehr aufklären dafür, wie überhaupt solche Denkweisen funktionieren. Und wenn Sie einem Populisten, der selber von sich sagt, er ist sozusagen angetreten, die Demokratie zu retten, sagen, du bist eigentlich das Problem in der Demokratie, dann wird der Überraschung Ihnen natürlich nicht einfach glauben.
Es ist ja wirklich, und das nur noch als Ergänzung, jetzt auch aus der Erfahrung, die ich in Sachsen und Thüringen jetzt noch mal ganz frisch gemacht habe in den letzten Monaten auch, es ist ja wirklich schon unerträglich, dass Leute inzwischen über die Straße gehen und sagen, gut, dann bin ich halt ein Nazi. wenn ich schon die ganze Zeit so genannt werde, dann bin ich halt rechtsextrem, dann nenne ich halt Nazi. Na und? Ich glaube zwar nicht daran, dass ich einer bin, aber bin ich halt Nazi. Also die AfD, der ist ja auf eine Art und Weise dadurch, dass sie die ganze Zeit auch so genannt wird, was sie ja auch ist. Also sie ist gesichert rechtsextrem, sowohl in Thüringen als auch in Sachsen auch. Klar, ich bin auch dafür, dass man es nennt, aber dadurch, dass es so ständig als wie so ein Einschub, ein Nebensatz nur genannt wird, wie als der Beleg, der Verfassungsschutz sagt, die sind gesichert rechtsextrem, das reicht dann. Das hat die AfD geschafft, um zu frame in eine Form von Entwertung dieses Begriffs. Und das ist schon mal ungeheuerlich. Das ist das eine, möchte ich sagen. Und da möchte ich nicht sagen, dass jetzt nur die Medien dran schuld sind. Überhaupt nicht. Ich finde aber trotzdem, auch im medienpolitischen Diskurs vielleicht, wir sollten uns schon überlegen, weil Sie das auch gerade gesagt haben, Herr Richter, nochmal, ich finde, man sollte die Leute dann schon mit Inhalten konfrontieren. Und das ist ja das Irre inzwischen, wenn man sich zum Beispiel die AfD in Brandenburg ansieht, die mich wirklich, ich habe mich jetzt mehr noch mit der beschäftigt, nachdem die Wahlen in Thüringen und Sachsen vorbei waren. Und das ist ja wirklich, was die öffentlich inzwischen fordern. Das ist, hätte ich in Thüringen fast nicht für möglich gehalten, um es mal so zu sagen. Die fordern ja sowas, das ging jetzt sehr durch die Medien auch, Betretungsverbote von Geflüchteten bei öffentlichen Veranstaltungen. Das fordern die auf den erwähnten Pressekonferenzen ganz stolz und ganz laut. Und das ist eine Radikalität. Da würde mich schon mal interessieren, was die Leute dann sagen und dann nicht zu den Wahlkampfveranstaltungen gehen und sagen, naja, wie finden Sie denn, dass man den Faschisten nennen darf, den Herrn Höcke, sondern zu sagen, wie finden Sie denn diese Forderung? Und vielleicht schmerzt die Antwort der Wählerinnen und Wähler dann noch umso mehr, aber der Erkenntnisgewinn ist, glaube ich, ein größerer.
Würde ich absolut zustimmen.
Eine so, ja, ganz genau, finde ich vollkommen richtig. Also das ist, muss man sich, glaube ich, auch zum Credo machen, die AfD-Vertreter inhaltlich zu befragen. Und dann kann sich der Hörer oder die Hörerin ihr Bild machen. Also als andere ist dann über Stöckchen springen.
Ich möchte an der Stelle auch einmal sagen, ich habe gesagt, wir haben viele Zuschriften zur AfD bekommen, die sind aber auch ein bisschen zweigeteilt. Frau Schinn zum Beispiel schreibt uns genau das, es ist nach ihrer Ansicht dringend notwendig, der AfD stärker faktenbasiert entgegenzutreten und appelliert quasi an die Medien, gewähren sie rechtsextremen, demokratiefeindlichen Parteien keine mediale Sichtbarkeit und Raum, um dadurch gezielte Provokationen und populistischen Parolen Raum zu geben, um den öffentlichen Diskurs zu vergiften. Da sind wir im Prinzip genau bei dem, was wir gerade besprochen haben. Ich würde aber noch Richtung Ende zu einer anderen Partei kommen und über die gerne kurz sprechen, die jetzt bei den Landtagswahlen das erste Mal für Aufsehen gesorgt hat.
Wie gefährdet ist die Demokratie in Ostdeutschland und warum ist der Populismus gerade dort so erfolgreich? Darüber diskutiere ich mit einer Frau, die unter verschärftem Populismusverdacht steht und deren frisch gegründete Partei in Thüringen wie in Sachsen die entscheidende Kraft werden könnte. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
Mit Vernunft und Gerechtigkeit will Wagenknecht enttäuschten Bürgern ein neues Zuhause bieten und eine Alternative zu etablierten Parteien darstellen. Ziele, die wir so auch schon von der Alternative für Deutschland kennen.
Die gemeinsame Klammer der Alternative für Deutschland und des Bündnisses Sarah Wagenknecht besteht darin, eine autoritäre Staatsverfassung anzustreben. Das verfängt in Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland solche staatsautoritären Vorstellungen sehr weit verbreitet sind. Der Ruf nach einem starken Staat ist dort seit 1990 nie wirklich abgerissen.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht, erstmals angetreten, direkt in Thüringen und Sachsen drittstärkste Kraft geworden, bald vielleicht sogar in beiden Ländern Teil der Regierung. Herr Modersohn, Sie mal gefragt, wie haben Sie die Berichterstattung über das BSW rund um die Wahlen erlebt?
Ja, ich finde auch irgendwie, man muss da ganz genau hinschauen und das ist wirklich was, was jetzt den Populismus irgendwie noch stärker werden lässt, so dieses Wahlergebnis auch, und das ist eine Sorge, die ich auch teile. Gleichzeitig finde ich es ganz, ganz, ganz schlimm, wenn jetzt gesagt wird, ja gut, die haben jetzt so gewählt in Thüringen und die haben jetzt so gewählt in Sachsen, haben wir jetzt BSW und AfD, dann sollen die das doch kriegen. Und das ist was, was ich wirklich, und das möchte ich wirklich kurz betonen, fatal finde, nicht nur, weil es ignorant ist, den Leuten gegenüber, die darunter leiden würden, sondern zweitens, weil es so ahnungslos auch ist, weil das BSW und die AfD in manchen Punkten vielleicht sich ähneln, aber im Grunde das BSW, zumindest die Leute, die ich hier kenne in Thüringen und in Sachsen, das niemals machen würden. Es gibt einen großen Unterschied am Ende zwischen AfD und BSW und das möchte ich einmal betonen, weil das ist mir wirklich am Ende jetzt in der Debatte wieder zu kurz gekommen. Wenn jetzt gesagt wird, dann sollen die halt zusammengehen, dann kommt zusammen, was zusammen gehört, bin ich mir nicht sicher. Also die Kolleginnen in Thüringen, die Parteileute dort, die wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten.
Ja, wenn ich da dann anschließen darf, Das ist ja auch für uns ein ganz spannendes Phänomen. Auch die Politikwissenschaft bekommt nicht so oft Parteien geboten, die sozusagen aus dem Nichts mit 8 Monaten Existenz so erfolgreich sind. Also auch für uns ein Phänomen, mit dem wir jetzt erst so richtig in die Forschung und Auseinandersetzung gehen. Ich würde sagen, man hat schon gesehen, dass es inhaltlich und sozusagen in den Denkstrukturen Gemeinsamkeiten gibt zwischen AfD und BSW. Das würde ich vor allen Dingen sehen in der Russlandpolitik. Also günstiges Gas, Wiederaufnahme von Gaslieferungen und auch sozusagen Diplomatie, immer gepaart auch mit einem sozusagen recht ausgiebigen Anti-Amerikanismus. Und ich halte schon den Populismus für das entscheidende sozusagen gemeinsame Merkmal. Wenn Sie sich die Wahlprogramme, ich meine, das werden Sie beide getan haben, in diesen 3 Bundesländern anschauen und schauen, wie dort über die EU geredet wird, über die Ampel, über Berlin, über auch die CDU, also die Opposition, im Grunde über die da oben, die Etablierten, dann ist das in der Sprache, wenn Sie Zitate nebeneinander legen, wir haben das auch beispielhaft hier und da mal gemacht, ist das nicht voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, die Kunst ist, dass man jetzt nicht mit Blick auf die Berichterstattung daraus aber auch gleich sofort macht, dann muss das BSW ja auch extremistisch sein oder sozusagen eigentlich schon auf dem Weg dahin sein. Populismus ist kein Extremismus-Light. Ja, da ist, also sind wir ganz klar. Und da habe ich, da finde ich, konnte man manchmal merken in den Äußerungen und auch in der Berichterstattung, dass es so eine Vereinnahmung gab. Und die führt natürlich, oder sie führt nicht zwangsläufig, aber sie ist auf jeden Fall dazu geeignet, natürlich auch wieder Menschen in die Arme solcher Parteien zu treiben, die sagen, ja, guck mal jetzt sozusagen, die, mit denen geht ihr jetzt gleich genauso wieder um wie mit der AfD, nur weil euch das nicht passt, dass da jetzt sozusagen eine neue Partei so wirkmächtig und so stark geworden ist. Ich glaube, dem hat man gut schon was entgegengesetzt, aber das wird eben spannend sein, ob das auch weiterhin gelingt. Und dann aber auch, Sie haben es gesagt, Herr Modersohn, das BSW daran zu messen, was es zum einen eben in den Ländern tut, was es aber andererseits eben schon auch bundespolitisch und versammelt hinter Frau Wagenknecht fordert. Also ich kann auch Frau Wolf in Thüringen bei allem Realismus, den sie, glaube ich, hat und den Willen auch da eine Regierung zu bilden, trotzdem nicht davon freilassen, dass sie sich natürlich programmatisch, inhaltlich mit dem, was Frau Wagenknecht fordert, gemein macht und mit ihr gemeinsam auch diese Sprache spricht und auftritt. Ja? Das würden wir bei anderen Parteien im Übrigen ja auch nicht machen.
Also für Wagenknecht, glaube ich, geht es gar nicht um die Landtagswahlen. Also ihr geht es nur um die Bundestagswahl. Ihr kommen die Landtagswahlen, glaube ich, eher diese kommen ihr nicht genehm. Der Zeitpunkt ist nicht gut, weil sie möchte ja eigentlich nichts, hat sie ja bisher auch nie getan. Sie stand ja immer am Spielfeldrand und hat gesagt, was alles nicht geht. Also sie will, glaube ich, auch gar nicht, dass das BSW in Dresden oder in Erfurt mitregiert oder in eine Regierung kommt. Weil das würde sie ja sozusagen auch entblättern, möglicherweise, dass da sehr viel heiße Luft auch dann drin steckt. Also da fehlt eben auch diese inhaltliche Tiefe dann. Und deswegen muss man mal sehen, ob das überhaupt so weit trägt. Also ich bin ja, wenn man mich fragen würde, wie siehst du denn das BSW auch in 1, 2, 3 Jahren? Also ich würde meinen, das ist ein One-Hit-Wonder. Und ich habe meine großen Zweifel, ob die in 5 Jahren nochmal antreten wird. Also die schafft vielleicht noch bis zur Bundestagswahl, aber dann sehe ich da große Schwächen auf diese Partei. Da hat die Partei große Schwächen, inhaltliche Schwächen vor allen Dingen. Und ob das trägt bis zum Ende, das muss man dann mal sehen.
Ich bin mal gespannt, wie sich diese Partei weiterentwickelt. Das wird wirklich tatsächlich sehr interessant sein zu beobachten. Und das ist ja auch unser Job und das werden wir auch machen. Auch inhaltlich sehr, sehr kritisch. Und ich bin auch sehr interessiert daran, wie sich das weiterhin aufstellt. Dann das Verhältnis von Berliner Parteispitze zu den Ländern. Auch ob der Personenkult, den es ja schon gibt, um diese Frau, ob der mal nochmal irgendwie bröckelt, ob es ein bisschen sich entblättert, wie Sie sagten, Herr Richter, dieser Mythos vielleicht auch auf eine Art und Weise. Das ist alles schon möglich. Ich glaube aber trotzdem, wir sehen ja, es gab ja schon immer auch Parteien, die in Ostdeutschland stärker waren als in Westdeutschland. Und es war halt früher, war die Linke vielleicht noch so oder die PDS dann noch so eine Art Ostpartei. Und aus den Gesprächen mit den Wählerinnen und Wählern des BSW auch nehme ich schon mit, dass es viele Leute gibt, die jetzt das wieder so als eine neue politische Heimat betrachten und die wirken da wirklich wie so, ja, glücklich darüber, dass es endlich diese Stimme gibt, endlich diese Partei, auf die sie regelrecht, ja, gewartet haben die letzten Jahre. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die alle dann sich sofort abwenden wieder oder ob die nicht jetzt dann doch ja, die neue Parteienbindung sich da gerade etabliert quasi in manchen Bundesländern.
Also, ich notiere in den Kalender, wir treffen uns hier alle in 5 Jahren wieder und schauen dann, was draus geworden ist aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Zum Schluss noch, kurze Runde, was nehmen Sie mit aus dem Gespräch? Was können wir künftig vielleicht auch besser machen als Medien, wenn wir über den Osten in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen sprechen?
Ja, ich nehme das Stichwort direkt auf mit dem Osten. Ich fand die erste Zuschrift, die ja sehr weitreichend war in ihrer Kritik, ich kriege alle Adjektive gar nicht mehr zusammen, sensibilisierend und im Grunde der erhobene Zeigefinger immer auch auf eigene Sprache mehr denn je zu achten in so aufgeheizten Zeiten, wo ständig der Seismograf ausschlägt, ist, glaube ich, Sprache nicht nur, wenn es um den Osten geht, sondern generell was, was uns mehr beschäftigen sollte. Und das war sehr spannend, darüber heute mit Ihnen nochmal nachzudenken.
Also mir ist es nochmal klar geworden, wie wichtig die differenzierte Berichterstattung ist und wie wichtig auch diese inhaltliche Berichterstattung ist, dass man quasi immer in die Themen reingeht und nicht sich zu verlieren in möglichen Klischees und in möglichen Bildern, die man schon möglicherweise auch sich vorher schon mal zurechtgelegt hat, sondern die auch immer wieder neu zu denken und neu zu reflektieren. Das ist so ein Aspekt, den ich hier mitnehme und für den ich auch sehr dankbar bin.
Geht mir sehr ähnlich und ich möchte mich da einfach auch nur anschließen. War ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen allen und ich nehme auch mit Inhalte, Inhalte, Inhalte. Das ist das zentrale Ding und das wird mich die nächsten Jahre antreiben, auch in Bezug auf alle Parteien.
Die Berichterstattung rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, über die haben wir heute gesprochen in Nachredaktionsschluss. Mit dabei waren Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin und Autorin des Buchs Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Außerdem August Modersohn, stellvertretender Büroleiter der Zeit im Osten und Christoph Richter, Brandenburg-Korrespondent fürs Deutschlandradio. Und falls auch Sie Kritik, Anmerkungen rund ums Thema Medien haben, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Ich bin Sascha Warnthöfer. Tschüss.